seien diese Merkmale gleichzeitig. So wie Wasser in seinem natürlichen Zustand, bevor es mit der Erde in Berührung kommt, klar süß und unbewegt ist, so sind die charakteristischen Merkmale rein Bewusstsein, völlige Gelassenheit, Klarheit und Freiheit von Ablenkung. Erläuterung. Habt ihr das eben gehört? Die charakteristischen Merkmale rein Bewusstseins. Drei wurden genannt. Shukambara, kannst du uns helfen? Wir waren so abgelenkt. Ja, es ist schon erstaunlich, dass du zwei geschafft hast. Klarheit, Gelassenheit und Freiheit von Ablenkung war. Aber sehr nice. Also, das ist schon... Ich mache andere von euch auch Fragen. Bitte seid also frei von Ablenkung. Das war's zu nehmen. Erläuterung. Der reine Bewusstseinszustand oder Krishna-Bewusstsein existiert am Anfang. Gleich nach der Schöpfung ist Bewusstsein nicht verunreinigt. Je mehr man jedoch materiell verunreinigt wird, desto mehr wird das Bewusstsein verdunkelt. In reinem Bewusstsein kann man eine geringe Spiegelung der höchsten Persönlichkeit Gottes wahrnehmen. So wie man im klaren, unbewegten Wasser, das von Unreinheiten frei ist, alles deutlich sehen kann, so kann man in reinem Bewusstsein oder Krishna-Bewusstsein die Dinge so sehen, wie sie sind. Man kann die Spiegelung der höchsten Persönlichkeit Gottes sehen und man kann auch seine eigene Existenz sehen. Dieser Zustand des Bewusstseins ist sehr angenehm, transparent und klar. Am Anfang ist Bewusstsein rein. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Simada Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Sati Devam Gauravani Prasarine Nirvashesha Sunyavadi Vaskacharya Sadharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasani Govardhanam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare. Olli, das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass ein Brahmachari in der Bhagavatam-Klasse steht. Nee, es gehört nicht dazu zum Stil. Ein Brahmachari kann nähen, aber nicht in der Bhagavatam-Klasse. Ich werde diesen Tag nie wieder vergessen. Es war drei Tage nach Beginn des Chaturmasya, wo das also gesehen wurde. Warum haben wir morgens überhaupt eine Bhagavatam-Klasse? Wir haben eine Bhagavatam-Klasse morgens, um unser Bewusstsein zu läutern. Wir haben eine Bhagavatam-Klasse, um frei von den Angriffen des Atheismus zu werden, dem wir ausgesetzt sind während des Tages. Wir haben eine Bhagavatam-Klasse, damit Krishna der wohlmeinende Freund des Lebewesens wird. Er wird durch das Hören über ihn angezogen. Und wir hören das Bhagavatam regelmäßig, sodass alle unglücksverheißenden Dinge, die in unserem Herzen sind, entfernt werden. Wir hören das Bhagavatam auch, sodass sich der Herr im Herzen manifestiert. Es gibt viele Unterweisungen im Bhagavatam selber, die den Sinn einer Bhagavatam-Vorlesung besonders in der Gemeinschaft von Gottgeweihten hervorheben. Das heißt, von aller Art Kontakt zu pflegen mit dem Bhagavatam ist es das Schönste, in Gemeinschaft mit Gottgeweihten zu hören, da in dieser Gemeinschaft Anziehung zur Botschaft des Bhagavatams entstehen kann. Das heißt, Shraddha, Bhakti und Rati folgen nacheinander. Shraddha ist Vertrauen, Bhakti ist Hingabe Und Rati ist Anziehung, extreme Anziehung für Krishna, außerordentliche Anziehung. Und diese Dinge tauchen auf, wenn wir in der Gemeinschaft von Gottgeweihten oder von Gottgeweihten das Bhagavatam hören. Das sind einige Gründe. Und da versteht es sich natürlich, dass man in der Bhagavatam-Klasse in einer unabgelenkten und klaren Bewusstseinsstimmung kommen soll, damit man das alles aufnehmen kann und hören kann. Kein bloßes Ritual, dass wir uns einfach automatisch niedersetzen und dann ein paar langweilige Worte hören. So, jetzt zum Text heute. Ich meine das jetzt nicht auf Wolli bezogen, der das Gute mit dem Nützlichen verbinden wollte. Das ist ja ein nobles Unterfangen, sondern allgemein eigentlich das sagen. Ich bin mir schmerzlich darüber bewusst, dass viele Devotees, die im Tempel sind, nicht es für nötig halten, zum Bhagavatam zu kommen und wollte also ein paar Gründe geben, weshalb es nötig ist, zu erscheinen. Der Vers nochmal, Svachatvam avikari dvang shantatvam iti cetasa vridivir lakshanam proktam yatapang prakriti para. Nach der Manifestation des Mahatattva erscheinen diese Merkmale gleichzeitig. Das ist Tugend, ne? So wie Wasser in seinem natürlichen Zustand, bevor es mit Erde in Berührung kommt, klar süß und unbewegt ist, so sind die charakteristischen Merkmale rein Bewusstseins völlige Gelassenheit, Klarheit und Freiheit von Ablenkung. Dies ist ein sehr, sehr schöner Vers, möchte man sagen. Denn in diesem Vers finden wir die Eigenschaften unseres natürlichen Bewusstseins beschrieben. Gelassenheit, Klarheit und Freiheit von Ablenkung. Dies sind Eigenschaften, die sehr anstrebenswert sind. Jeder Mensch in der materiellen Welt sehnt sich danach, klar zu sein, ausgewogen oder gelassen zu sein und auch frei von Ablenkungen. Wir alle suchen nach den ursprünglichen Eigenschaften des Bewusstseins. Doch leider ist unsere Bemühung nicht richtig. Es gab einmal einen Mann, der über die Erde ging und sich störte, dass dort so viele Steine lagen und Stöcke, auf denen er ging. Und so beschloss er, die Erde mit Leder zu überdecken, weichen Leder, damit er sich nicht mehr die Füße wehtun würde. Eigentlich verständlich, ich fand es. Er wollte also die ganze Erde überziehen mit Leder, bis ein Kind kam und sagte, also, das ist nicht so wichtig und vor allen Dingen wird es sehr schwierig sein. Ich möchte dir empfehlen, einfach nur deine Füße mit Leder zu überziehen. Und auf diese Weise werden dich die Spitzensteine und Stöcke nicht mehr stören. So, das ist eine Analogie. Sie soll zeigen, dass man, wenn man sein Bewusstsein, dass die Welt nicht niemals ungestört werden kann. Wir können diese Welt niemals mit Leder überziehen. Das ist nicht möglich. So viel Leder gibt es nicht, noch ist es nicht möglich, das überhaupt zu machen. Handwerker wie Wolli wissen das, das ist eine dicke Unmöglichkeit. So, deswegen ist es nicht ratsam, die Welt zu verändern, sondern das Bewusstsein zu verändern. Genauso wie der Mann nicht mit den Ledern die Welt überziehen sollte, sondern besser einfach nur bei sich anfangen sollte, die Schuhe herstellen sollte, die Füße sichern sollte. Ein schöner Vergleich eigentlich. Dieser Vergleich besagt, dass wir nicht äußerliche Menschen werden sollten, sondern innere Menschen. Wir sollten Krishna-Bewusstsein kultivieren. Das wird bezeichnet als eine Art innere Kultivierung. Sonst werden wir so verrückt sein wie dieser Ledermensch, der die Welt überziehen wollte. Das ist also ein wichtiger Punkt. Klarheit, Gelassenheit und Freiheit von Ablenkung wird man nicht erreichen können, indem man materielle Tätigkeiten ausführt, indem man seine materiellen Umstände verändert. Man wird es nur tun können, wenn man sein Bewusstsein verändert. Wir als Vaishnavas sind auch manchmal nicht gelassen. Wir sind auch manchmal nicht klar im Kopfe und auch nicht frei von Ablenkung. Und vielfach sieht man unter den Devotees, dass sie dann denken, sie müssten ihre äußeren Umstände verändern. Sie müssten ihren Service vielleicht ändern oder den Platz verändern. Doch das ist illusionär. Wenn man nicht sein Bewusstsein verändert, wird man überall gestört sein. Und an dieser Stelle möchten wir das glorreiche Beispiel von Bhakta Ramon auf das hohe Podest heben, sodass wir es betrachten können. Bhakta Ramon hat viele Freunde in dieser materiellen Welt, Feinfreunde, gehabt. Und bevor er zum Krishna-Bewusstsein kam, dachte er sich, es wird für mich schwierig sein, im Heidelberg mich der Bewegung anzuschließen, weil so viele Freunde mit mir, also mir die Nase zeigen werden und mich auf diese Weise stören werden. Aber wir konnten ihn überzeugen, weil Ramon ein sehr philosophischer Bhakta ist, wir konnten ihn überzeugen, dass es darauf ankommt, das Bewusstsein zu verändern und nicht zu versuchen, Störungen aus dem Wege zu gehen, weil das nicht möglich ist. Und er hat sich hingegeben, hat sich Mahaprabhus Bewegung angeschlossen und macht sich eigentlich nice. Nicht? So, wir können hier ein Beispiel sehen, was gut ist. Wir müssen unsere Hauptbemühung darauf richten, unser Bewusstsein zu verändern. Nicht unsere äußeren Umstände. Manchmal, wenn wir uns leidvoll fühlen im Krishna-Bewusstsein, hilft es einfach, zu älteren Devotees zu gehen, unser Herz vertraulich zu offenbaren und Fragen zu stellen. Und wir werden sehr oft sehen, dass wir es schaffen, unser Bewusstsein zu verändern, indem wir uns den Krishna-bewussten Standpunkt überzeugend nahelegen. Und dann kommen wir zu diesen Eigenschaften, gelassen zu werden, klar zu werden und Freiheit von Ablenkung. Prabhus, das ist solch eine Segnung, wenn man zu diesen Eigenschaften des reinen Bewusstseins kommt. Die ganze Welt durstet nur danach. Aber weil sie wie dieser Mann mit dem Lederbewusstsein sind und nur ihre äußeren Umstände verändern, deswegen fehlen sie schmerzhaft in dem Erreichen ihres Zieles. Lasst uns deswegen diesen einen Punkt nur mitnehmen in unser bewegten Montagalltag, dass wir verstehen, wo wir Zuflucht finden können. Nämlich in dem Bhagavatam und seiner leuchtenklaren Philosophie, die uns von aller Unreinheit befreit. Srila Prabhupada verglich einmal das Hören vom Bhagavatam mit einem machtvollen Strom klaren Wassers, der alle Verunreinigung wegspült. Wusstet ihr, dass in der Wüste mehr Leute ertrinken als verdursten? Wusstet ihr das noch nicht? Es ist so, dass zur Zeit der Monsun, also nicht Monsun gibt es nicht in allen Wüsten, der Regenfluten, Leute völlig überrascht werden. Sie schlafen in den Trockenwadis. Wadis sind diese vertrockneten Flussläufe. Und wenn dann das Wasser plötzlich kommt, dann sind sie hilflos und ertrinken. Das ist eine Tatsache. Die meisten Leute, die gehen nämlich nicht häufig nicht in die Wüste, weil sie wissen, da verdurstet man. Deswegen kommt es also, ist die Zahl derjenigen, die ertrinken, größer. Weil sie wissen, die wenigsten Leute wissen, dass wenn die Regenzeit kommt, dann wird das total gefährlich. Wenn da mal was flattert, so selten wie es ist, dann ertrinkt man sehr leicht. So, was dann passiert ist, dann füllen sich diese Wadis, die lange trocken waren und in denen Tierkadaver liegen, ausgetrocknete Büffelhäute, die füllen sich mit Wasser und das Wasser säubert all den Schmutz weg. So passiert es, wenn wir das Bhagavatam haben, in richtiger Weise hören. Geht in unser Bewusstsein ein und reinigt die Unreinheiten, sodass schließlich die Eigenschaften des reinen Bewusstseins da sind. Manchmal fühlen wir uns vielleicht hektisch und betrübt und voller Zweifel und wir sind gelangweilt in unserem Leben, es kommt nicht mehr auf die richtige Richtung, wir existieren nur zwischen drei Mahlzeiten, morgens, mittags und abends und so weiter. Wenn das der Fall ist, soll man einfach alle Stetigkeiten stoppen, nachdem man mit dem Tempel-Commander gesprochen hat und sich die nötigen Arrangierungen gemacht hat, sich vor die Detis hinsetzen, chanten und einfach lesen im Bhagavatam. Dann wird das Bewusstsein sich auffrischen, sodass es klar und süß wird und unbewegt. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir als geweihte Krishnas müssen immer wieder uns versichern, dass wir unsere Beziehung zu unserem Meister, zu Krishna und auch zu Krishnas sehr lieben Devotee, unserem spirituellen Meister, herstellen. Wir können immer, wir können unseren Krishna-Bewusstsein an unserem, wie soll ich mich ausdrücken, an unserer Haltung zu beten messen. Dem Devotee, der niemals an Krishna und den spirituellen Meister denkt und niemals um ihre Barmherzigkeit erfleht, dem Devotees werden größere Schwierigkeiten begegnen als derjenige, der betet. Es gibt ein sehr schönes Gebet, ich möchte einige Gebete heute vortragen von Srila Yamunacharya, nachdem es die Devotees sehr genossen haben, über die Alvas zu hören. Avinash Chandra Prabhu hatte diese wundervollen Vorlesungen gegeben und darüber gesprochen, möchte ich ein paar Gebete der Alvas vortragen und beziehe mich hierbei auf den Nektar des Dottaratna, Halskette aus Juwelen, das Stotra-Ratna von Srila Yamunacharya. Zunächst einmal, um Gebete darzubringen, braucht man nicht eine sehr gelehrte Person zu sein. Es ist nicht nötig, die Sanskrit-Sprache zu beherrschen. Krishna heißt Bhavagraha Janadipa. Das heißt, er nimmt die liebevolle Stimmung seines Devotees an, ohne einen Unterschied zu machen. Er macht nicht den Unterschied, oh, hier ist ein Devotee, der ist sehr intelligent und kennt sich sehr aus in den Sanskrit-Gebeten. Und hier ist einer, der ist nicht sehr bewandert. Genauso wie die Mutter auf die Intensität des Rufens von ihrem Kind hört, so hört auch Krishna eigentlich nur auf das Gefühl, auf das Sentiment des Vaishnavas, der sich an ihn wendet. Diejenigen, die Mütter sind, wissen, dass die Babys, ihre Babys manchmal schreien. Und es geht, und die normalen Mütter, die also ein bisschen bewandert sind in Kindererziehung, sind da nicht drüber gestört und lassen sie schreien, bis es zu einer bestimmten Intensität kommt. Diese Intensität hat nichts mit dem Lautstärkepegel zu tun, das ist absolut jenseits davon, sondern es ist eine bestimmte Stimmung. Und die Mutter, so wie sie diese Stimmung hört, lässt sie alle stehen und liegen und kommt zu ihrem Baby und besänftigt das. Es ist nicht oft. Die meisten Mütter sind so angehaftet, dass sie nicht in der Lage sind, die subtilen Wissenschaft des Schreins zu verstehen. Das ist eine sehr subtile Wissenschaft. Es gibt eine bestimmte und immer gelaufen kommen. Was ist denn, was ist denn? So das Kind manchmal verziehen. Es gibt da diese bestimmte Intensität. Jede Mutter, die ein bisschen sich bemüht, diese Wissenschaft kennenzulernen oder die sie kennt, weiß das. Dann muss man einfach kommen. So, das ist, was Krishna beachtet. Krishna beachtet die Intensität seines Devotees, mit dem sich der Devotee an ihn wendet. Er achtet nicht auf die Sanskrit-Sprache oder auf die gewählte grammatikalische Formulierung. Das ist ihm nicht so wichtig. Deswegen kann sich jeder in jedem Teil der Welt, ganz gleich zu welcher Abstammung er ist, mit gefühlvollen Gebeten an Krishna wenden und ihm einfach sein Herz offenbaren, sein Herz ausschütten und Krishna um seine Barmherzigkeit bitten. Das ist ein wichtiger Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, der heißt Vandanam, Gebete darbringen, und taucht auch in den neuen Sachenvorgängen, die empfohlen werden. Und da so wenig darüber gesprochen wird, sondern hauptsächlich über Shravanam und Kirtanam gesprochen wird, wollte ich meine Vorlesung heute besonders ein wenig diesem Thema widmen. Das sehr interessant ist und wenn wir es anwenden, uns sehr helfen kann. Es gibt ein Gebet, was Srila Prabhupada besonders hervorgehoben hat, und das heißt Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das ist ein Gebet, weiß nicht, ob es jedem bewusst ist. Wir beten 2 Stunden schon mal am Tag. Lieber Herr, bitte beschäftige mich in deinem hingebungsvollen Dienst. Das ist der König oder der Kaiser von allen Gebeten. Prabhupada sprach aber noch über ein anderes Gebet, was man in ernsthafter Stimmung vortragen kann, was sehr wichtig ist. Er sagte, mein lieber Krishna, von heute an bin ich eine dir hingegebene Seele. Bitte beschütze mich. Wenn Krishna hört, dass dieses Gebet mit der richtigen Haltung vorgetragen wird, ist Krishna so sehr zufrieden, sagte Prabhupada, dass er den Gottgeweihten mit Sicherheit beschützen wird. Also Prabhupada sagte sogar, man soll wörtlich das beten, mein lieber Gott, mein lieber Krishna, von heute bin ich eine dir hingegebene Seele, bitte beschütze mich. Das ist eigentlich einfach. Es ist nicht so, dass ein Vaishnava sagt, also Gott, für dich jetzt so viel und für mich so viel. Jedem das Seine, also gut, einmal in der Woche in die langweilige Kirche, ich nehme mir Mickey Mouse Hefte mit zum Lesen, dass ich sie aushalte, das habe ich also immer praktiziert. Ich kam über Asterix und Obelix und Mickey Mouse, habe ich in der Kirche gelesen. nicht, also okay, einmal muss man ja kommen und dann für mich meine Sinnenbefriedigung, den Rest der Woche. Das ist nicht so. Der Devotee versucht nach und nach zur Stufe zu kommen, wo er wirklich für Krishna etwas tut. Nicht so einfach, etwas für Krishna zu tun. Man muss sich nämlich vorstellen, man muss sich daran erinnern, hier ist Krishna. Das ist nicht ein sehr esoterisches Prinzip und ein sehr fremdes Prinzip. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, denke ständig an mich, werde mein Geweihter und bringe mir deine Ehrbietung dar und verehre mich. Auf diese Weise wirst du sicher zu mir kommen, ich verspreche dir das. Prabhupada sagte, das ist der wichtigste Vers der Bhagavad Gita. Man manabhamat pasto majyadi man namastu. Weiter. Und er sagt an einer anderen Stelle, tu deinen Service und denke dabei an mich als Krishna. Damit wir das lernen können, haben uns fortgeschrittene Devotees geraten, bei der Ausübung unseres hingebungsvollen Dienstes die heiligen Namen des Herrn zu chanten. Es ist nicht immer so einfach, die Gedanken auf Krishna zu richten, wie es weiß. Ist nicht so, Shukla? Krishna ist manchmal sehr fern einfach, oder? Ja. Wir können aber, während wir Service machen, Hare Krishna chanten. Jeder von uns macht Melodien, jeder von uns tanzt gerne. Wir können einfach, während wir Service machen, Hare Krishna, die Arme. Das ist vielleicht nicht jedem möglich, denn nicht jeder ist so ausgelassen, hat nicht so ein heiteres Gemüt. Und ich kann mir kaum vorstellen, wie Bhagavad Wolli plötzlich anfängt, Hare Krishna zu singen, weil es immer ein paar Oktaven zu daneben sitzt, wenn er den Mund aufmacht. Also, aber man kann Hare Krishna dann sprechen, trocken sprechen und auf irgendeine Weise kann man den heiligen Namen praktisch chanten und so dazu kommen, sich an Krishna zu erinnern. Man sollte tatsächlich denken, das tue ich jetzt für dich, Krishna. Diesen Dienst, den tue ich für dich, der geht nur für dich. Man sollte so sein Bewusstsein trainieren. Wie sagt Prabhupada, man soll sein Leben, one should mold his life in such a way that he can always remember Krishna. Man sollte sein Leben auf solche Weise modellieren. Es gibt kein besseres deutsches Wort, mold verändern oder so, das ist nicht das Wort. Man sollte es richtig modellieren, wie ein Modellierkünstler, wie ein Tonarbeiter, nicht, der eine Tonmodulationsarbeit betreibt. Nicht, so sollten wir unser Leben richtig modellieren. Ein schönes Wort, was Prabhupada gibt in diesem Wort, in diesem Zusammenhang. Sodass wir uns immer an Krishna erinnern können. So, wir sollten nicht denken, ach, ich bin zu weit gefallen, ich bin ja erst ein neuer Bhakta, was macht es, wenn ich nur von morgens bis abends an Prasadam denke? Das ist verständlich. Man kann überhaupt froh sein, dass ich überhaupt schon an irgendwas denke, was mit Krishna-Bewusstsein ist. Das mache ich später. Nein, wir sollten heute damit anfangen. Wenn wir nicht sagen heute, dann fangen wir nie damit an. Wir sollten heute damit anfangen, unser Leben zu modellieren. Das heißt, eine bewusste Anstrengung, eine bewusste Bemühung machen. Der Christ, es gibt ein wichtiger Verständnis in der christlichen Dogmatik. Am Freitag habe ich darüber diskutiert mit auf diesem Predigerprogramm, was wir gehabt hatten. Die Christen sagen immer, Gott kommt zu mir und Gott wirkt dann auf mein Leben ein. Das stimmt. Im Augenblick des Todes kommt er und wirkt auf unser Leben und modelliert es ganz schön. Aber der Devote wartet nicht darauf. Der Devote will nicht im Augenblick des Todes Kontakt mit Gott. Er möchte vorher sein Leben modellieren, verändern. Und nochmal, weil ich weiß, wir leben in der Welt der Minderwertigkeitskomplexe und verschämten Gefühle gegenüber Gott, da wir sinnvoll sind und unser Gesicht von Krishna abgewandt haben. Wir sollen nicht denken, wir sind nicht geeignet. Krishna ist so gütig. Wenn ihr Bilder von Krishna seht, dann seht ihr ihn mit der Kuh, da hat er eine Kuh im Arm und da ist ein Peacock, ein Pfau. Der Pfau ist nebenbei Krishnas Tanzmeister. Wer noch? Die Vögel sind da, die Papageien, die Schmetterlinge toben um seine Girlande. Wer kriegt den Safran ab von den Blütenpollen und so weiter und so fort. Und Krishna sagt nicht, hier ist eine Kuh, schick sie ins Schlachthaus, die dumme Vieh. Sondern Krishna umarmt die Kuh. Krishna hat eine Beziehung zu den Schmetterlingen. Und so weiter. Für Krishna gibt es keine Unterschiede zwischen Lebewesen auf einer hohen Stufe und auf einer niedrigen Stufe. Selbst die Schlangen sind Krishnas Freunde und preisen ihn. So, nur in der materiellen Welt leben wir unter den Krallen von Bezeichnungen, so sagt Prabhupada. The clutches of designation. So schön formuliert. Die Krallen der Bezeichnung bedeutet, wir denken, ich bin Bodybuilder, ich bin sehr stark in den Muskeln, aber nicht sehr stark in der Konzentration. Ich bin ein depressives Wrack von meiner Natur her. Ich bin von Frankfurt. Ich bin diese Gewalt der Designation, diese Gewalt der Bezeichnung, die uns in unterschiedlichen Kategorien miteinander verkehren lassen, existieren nicht auf der spirituellen Welt. Nur in der materiellen Welt gibt es Kategorien entsprechend unseres physischen Körpers und den Fähigkeiten beziehungsweise Nachteilen dieses Körpers. Nicht? Die Kamis, die leben nur in dieser Welt der Bezeichnung. Der eine ist Bankdirektor und kassiert das ganze Geld ein. Der andere ist Straßenarbeiter und wird ganz blöd von dem Lärm des Vorschlaghammers oder wie nennt man das, Presslufthammers, nicht? Und niemals wird der Presslufthammerarbeiter ein Bankdirektor werden oder sich mit oder bei ihm eingeladen werden auf der Party. Diese Unterschiede, die auf der körperlichen Ebene da sind, sind lediglich durchs Karma hervorgebracht, durch unsere verschiedenen materiellen Tätigkeiten. Die haben aber nichts mit der spirituellen Seele zu tun. Ein Devotee schaut deswegen nicht auf diese Unterschiede, sondern versucht in jedem eine spirituelle Seele zu sehen. Das ist sehr wichtig, wenn wir auf Sankirtan gehen oder wenn wir predigen, dass wir in jedem eine spirituelle Seele sehen können. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn uns jemand, neulich war das so in St. Gallen, da hatte mir jemand einen Eimer mit Wasser über den Kopf gespritzt, wo ich doch so wahnsinnig kälteempfindlich bin. Nicht? Und da habe ich mich mal wirklich zusammengenommen und habe versucht, die spirituelle Seele zu sehen. Man muss das wirklich üben, man muss das trainieren. Und wenn man es tut, wird man sehr klar und sehr rein und sehr gelassen im Bewusstsein. Diese ganze Welt mit ihren Galaxien, die aufeinander prallen und sich zermalmen, mit ihren Sternsystemen, die geschaffen werden und wieder als Sternschnuppe vergehen. Diese Welt, die gehalten wird durch die Planeten, die gehalten werden durch Stränge aus Wind. Interessante kosmologische Betrachtung. Diese unterschiedlichen Schöpfungen sind alles nur Staub in den Augen Gottes. Unbedeutender Staub, der bald vergeht. Wir als Devotees versuchen auf die Ebene der Ewigkeit zu kommen, durch den wunderbaren Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Manchayo Vabicharina Bhakti Yogena Sevate Sagunan Samatit Yaitan Brahma Bhujaya Kalpate. Wie oft haben wir den Vers gehört, wie Kinder mit feuchten Augen vom Christbaum, vom Weihnachtsbaum. Nochmal soll er hier präsentiert werden. Wer sich unablässig im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, transzendiert die Welt der Bezeichnungen oder anders ausgedrückt die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur beschäftigt und kommt auf die Ebene der Transzendenz. Wir sollten mit großem Vertrauen diesen Vorgang des Gebetes und des hingebungsvollen Dienstes ausführen und uns damit beschäftigen. Ich darf zum Abschluss der Vorlesung einige Kostproben vorlesen. Wie werde ich die unzivilisierte, degradierte, wankelmütige Brutstätte für Neid, der ich undankbar, stolz und überwältigt bin von Lust, süchtig nach Betrug, grausam und sündig, wie werde solch eine Person wie ich den uferlosen Ozean der Qual überqueren und deinen Füßen dienen? O Lord Raghuvada, das ist ein Name zu Ramachandra, du warst gütig zu einer Krähe, die sich vor dir niederbeugte, um dir Respekt darzubringen. O Krishna, du hast Shishupal, die Saljuja-Mukti gewährt, der dich in jeder Geburt beleidigt hatte. O Herr, bitte sage mir, was für ein Vergehen gibt es, das du nicht verzeihst? Erinnerst du dich noch an dein Versprechen, dass du einer Person, die sich dir einmal hingibt und sagt, oh Herr, ich bin deiner, das hatten wir eben besprochen, dieses Gebet, dass du dieser Person deine Barmherzigkeit erweist, warum bin ich von diesem Versprechen ausgeschlossen? Bitte setze mich irgendwo hin, wo die großen Seelen, die nicht einmal von denen du dich nicht, bitte setze mich dorthin, wo die großen Devotees mich sehen können, von denen du nicht einmal einen Augenblick der Trennung ertragen kannst. Und die, weil sie sich nach einem einzigen Blick auf deine transzendentale Form sehen, sowohl sehnen, also sowohl die unpersönliche Befreiung und die intensivste Sinnbefriedigung so wertlos betrachten wie ein Strohhalm. Bitte, ich möchte irgendwo sein, wo ich diese Devotees sehen kann. O Ozean der Barmherzigkeit, o grenzenloser Ozean väterlicher Liebe, obwohl ich von schlechtem Verhalten bin, animalistisch und ein Lagerhaus großer, grenzenloser und anfangsloser Sünden, ist es doch so, weil ich über dich wieder und wieder meditiere und deine transzendentalen Eigenschaften betrachte, deswegen bin ich in der Lage, mich dir zu wünschen, ohne irgendeine Furcht. Ich merke jetzt, was das für Gebete sind. Ekstatische Gebete. Wer eigentlich nehmen möchte, dieses Werk, was das Leben sofort verändern kann, wenn gerne möchte sich an Madhu Mangal Prabhu wenden, der Fotokopien anstellen kann oder es arrangieren kann. Die Yamunacharya Tota Ratna. So, ich möchte hier enden, sonst werden wir hilflos vor Ekstase werden, weil die sind so ekstatisch. Wäre ja eigentlich schön, aber anyway, ich möchte nicht in, zum Teil sehr fortgeschrittene Gebete. Die muss man einfach für sich alleine lesen. Sind hier zu fragen? Alles sicher. Ich habe es akustisch nicht verstanden, dass moralische oder weltliche Richten über was stehen? Gerechtigkeit. Der Eindruck entsteht. Stimmt gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ja. Ja, weil der Eindruck entstand und der, ja, das ist so, so wahr. Man muss immer sehen, auf welcher Ebene das Lila ist, welches, was in diesem Lila klar gemacht werden soll. Und hier ist es das ideale Beispiel eines Königs. Sehr wichtiger Punkt für die Devotees, ein ideales Beispiel zu setzen. Denn schon ein Schmutzflecken auf einem sauberen Leintuch wirkt mehr als mehrere Schmutzflecken auf einem dunklen Tuch. Nicht so bei Devotees wirken, also da fallen die sehr auf, diese Unreinheiten. Nicht? Und deswegen führende Persönlichkeiten, und Devotees sind führende Persönlichkeiten, die erhalten sich an das Beispiel von Lord Ramachandra, der über alle Zweifel erhaben, der darstellen wollte, selbst unkultivierten Menschen, und das sind ja die meisten heutzutage, nicht? Also Menschen mit niedriger Gesinnung, der wollte dem darstellen, dass er also nicht eine Frau annahm, die verwirrt worden war, die bei jemand anderem war. Er wollte zeigen, dass er nicht so angehaftet war, sie zurückzunehmen. Nicht, das ist eine andere Dimension, eine andere Intention. Krishna ist sehr, sehr, sehr gerecht. Krishna ist so gerecht, dass er uns nicht mal unsere ganzen materiellen Dinge nicht sieht. Auch wenn wir hier, auch wir im Tempel, also wir sind Vishwadev eingefahren, wir als Tempelpräsident, der eine Verantwortung kriegt, hier wird nicht beachtet, was man früher getan hat, was für Sünden man getan hat. Nicht? Wir haben ja unter den Devotees, möchte keine Namen nennen, schwere Kaliber. Total schwere Kaliber. Und das wird nicht beachtet. Musst du. Unerheblich. Krishna sieht das ganze materielle Leben, was du schon gemacht hast. Ein paar Milliarden Brahmanas gemordet und so weiter. Als unerheblich an. Doch sehr gerecht. Lord Ramachandra hat Bibisan, als Bibisan kam von Lanka, der Dämonenbruder, der Bruder von Ravana, als der kam und sich ihm hingeben wollte, da wollten Lakshman und Hanuman das gar nicht zulassen. Die sagen, diese Dämonen, die wollen dich nur betrügen, sei nicht dumm. Aber Lord Ramachandra hat dann gesagt, nein, jeder, der sagt, von heute bin ich eine dir hingegebene Seele, den beschütze ich. Das ist mein Versprechen. Das ist das Versprechen, auf das Yamunacharya hier nochmal zurücksprechen kann. Bitte beschütze mich, ich habe es gesagt. So, das ist sehr gerecht. Alles ist verziehen. Das würde ich denen sofort entgegenhalten. Dass Lord Ramachandra in dem Einlila das ideale Beispiel setzen wollte, das ist der Sinn. Aber in einem anderen Lila, das zeigt nämlich Nachsicht und Vergeben und so weiter, Gerechtigkeit. Du hast den was erhalten? Den Service? Service, ach so, das ist... Ja. Schön. Auch den Milben? Hat dann einfach Folgendes gemacht. Vater hat ihm Folgendes gemacht. Er hat eine Schüssel mit Reis hingestellt, dass die Mäuse sich da bedienten und das Tuch zufrieden ließen. Er hat nicht den Kammerjäger geholt, nicht, der die Mäuse abschießt. So, grundsätzlich kannst du dir darüber sicher sein, dass wir gewaltlose Dinge machen können. Du kannst es ja nochmal sicherheitshalber versuchen, indem du einfach eine kurze Notiz in klaren Worten formulierst. Milben, Ade, sonst gibt es das, nicht? Aber ich bin mir sicher, dass diese frevelhaften Lebewesen nicht durch gewaltfreie Aktionen die Tulsi in Ruhe lassen. So, deswegen, wir haben andere Sachen versucht. Also, ich denke, wir haben den so Blattduschen gegeben mit Wasser, die die runtergeduscht haben und so weiter und so fort. Aber das nützt alles nicht. Also da gibt es nur noch die Kanonen. Ja. manchmal, diese Welt ist eine Welt der Brutalität. Es gibt Lebewesen, die werden, die tun nichts anderes. Gandhi wurde einmal gefragt, was würdest du tun, wenn man deine Tochter vergewaltigt? Zugucken, sagte Gandhi. Wir sind nicht dieser Meinung, dass das die richtige Handlung in diesem Fall wäre. Die Pflicht deines Vaters, seine Tochter zu beschützen. Und es ist die Pflicht von uns als Devotees, besonders Tulsi zu beschützen und auch die anderen Pflanzen vor Angreifern. Es gibt im vedischen Sinne deswegen folgende Regel: Man sechs Arten von Angreifern werden bekämpft. Derjenige, der Feuer ans Haus setzt, derjenige, der mit tödlichen Waffen angreift, derjenige, der die Frau stiehlt, derjenige, der Gift verabreicht und noch zwei andere, die ich jetzt nicht weiß. Wie bitte? Der das Land angreift. Spekulierst du das oder weißt du das? Das weißt du. Gut. Ja, den hatte ich, glaube ich, erwähnt. Ja, diese, das sind Angreifer. Die muss man zurückweisen. Wir sprachen von Angreifern, die beseitigt werden. In diesem Fall, die Milbe greift mit tödlichen Waffen an. Sozusagen. Also insofern ist sie der Angreifer. Ja, diesen Punkt können wir die anderen Tulsi, die wollte ich vielleicht noch klarer darstellen. Ich bin nicht ein erfahrener Tulsi-Beschützer, aber ich würde mich total einsetzen gegen die Milben. Also das habe ich keine Minute, ein Zweifel. Vielleicht sind Herr Govinda verwundert, hat sehr nice Eigenschaften des Beschützens und er kann uns da weiterhelfen. Und er ist auch ein Pujari und weiß viel von den Herrlichkeiten durch. Aber das Gefühl ist gut. Das Gefühl ist wie das Gefühl eines Vaishnavas. Das ist sehr ehrenhaft, dieses Gefühl. Nur in diesem Fall hast du ein paar Punkte nicht berücksichtigt, das ist dir sehr einfach gemacht. Gut, sind hier noch andere? Aha. Ja, wir sollten, wenn wir beten, schon so ein bisschen das Vorbild der großen Devotees sehen. Deswegen ist es gut, zum Beispiel im ersten Kanto die Gebete Königin Kuntis zu betrachten, wo die richtige Haltung ist, sodass wir Krishna nicht stören. Wir hatten da vor einiger Zeit, ich weiß nicht mehr wann, in der Lambertuskirche in Düsseldorf am rechtsrheinischen Ufer gibt es ein Buch, wo die Wünsche und Gebete der Karmis drinstehen. Bitte mach, dass ich eine tolle Party feiern kann und so weiter und so fort. Nicht? Diese Gebete sind offensichtlich nicht so wissend, nicht so in. Wir sollten deswegen den Stil von Gebeten von großen Devotees lernen. Aber wenn wir grundsätzlich ein nicer Devotee sind und unser Herz in der richtigen Haltung öffnen, können wir auch ganz vertraulich was uns oh Krishna, ich mache den Tempel sauber, aber irgendwie merke ich noch nicht, dass mein Herz sauber wird. Das heißt ja, wer den Tempel sauber macht, macht sein Herz sauber. Ja, bitte helf mir. So können wir auch ganz spezifisch beten, nicht? Du hast aber recht, die allgemeine Haltung sollten wir schon lernen von Devotees. Deswegen sind wir ja Devotees und in der Gemeinschaft von Devotees. Nicht, dass wir irgendwelche abstrusen Dinge da konstruieren, dass wir zum Beispiel Krishna Lob preisen, nicht? Wenn du dich fortbewegst, könntest du auch Loopings in der Luft drehen und irgendwelche so Sachen plötzlich machen, ne? Das wäre nicht so nice. Aber wenn die Haltung stimmt von einem, und ich glaube, jeder Devotee hier, der anfangen würde zu beten, hat die richtige Haltung. Da wird er nicht. Wenn jemand Liebe zu Krishna hat und Achtung, er wird ihm diese Liebe und Achtung davor beschützen, Offensen zu machen. Und wenn er was Unwissendes sagt, Krishna sieht darüber hinweg. Die Mutter, die achtet auch nicht, wenn das kleine Kind ruft nach ihr, ob das nun stimmt mit der genauen Aussprache. Ob es nun spitzes S ist oder ein scharfes S oder ein weiches S, ob sie es richtig gesagt hat, ist wichtig. Das ist einmal. Der andere Punkt ist, in einer Stelle im Bhagavatam sagt Prabhupada, wir sollten die Gebete der fortgeschrittenen Devotees wiederholen. Das ist dann sehr erfreulich für Krishna. Wenn man einfach solche Gebete wie Königin Kunti gebetet, das ist also auch sehr, sehr nice für Mataji zu beten, weil Königin Kunti sich dort präsentiert wie eine Mataji. Nicht? Sie hat da so richtige Frauengebete, typisch Frauengebete, obwohl auch Männer diese Gebete beten können, denn Königin Kunti ist in ihrer spirituellen Identität also mit diesen Gebeten vertieft. Sehr, sehr nice Gebete. Achtes Kapitel ich glaube, es ist das achte oder neunte. Du kannst es im Bhagavatam mal nachlesen, und wenn du selber persönlich Angst hast, dass du das nicht richtig machst, und ich finde, diese Haltung ist auch wieder berechtigt, das ist nicht irgendeine, kann man verstehen, dann würde ich dir empfehlen, diese Gebete zu beten, weil die sehr nice sind, und du wirst sehen, alles ist drin ausgedrückt in diesen Gebeten. Du musst ein bisschen lauter sprechen, weil das ist hier sehr laut in diesem Raum. Ja. Ja, das ist eine Verherrlichung mehr, die Brahma Sanghita. Da verherrlicht man die wunderbaren Eigenschaften Krishnas. Und Prabhupada sagte, man sollte das täglich chanten, as a regular daily function. Auch sehr nice. Ich habe jetzt über eine bestimmte Art von Gebeten gesprochen, wo man um Barmherzigkeit bittet. Das ist eine bestimmte Art von Gebeten. Aber sicherlich, das Brahma Sanghita kann man kennen, und das hört Krishna sehr, sehr gerne. Sehr, sehr nice. Wir haben es hier in diesem Tempel manchmal gemacht, jeden Tag. Als das, was dann da aber noch hier war. Gut. Noch, aber das ist dann die letzte. Ja. Wenn man für andere Gebete die Devotees beten möchte, das ist eine sehr schöne Frage und sehr, sehr wichtig. Insbesondere jetzt, wo drei Devotees in großem Leid sind durch diesen Autounfall. Man sollte zu Krishna, nicht die Pistole auf die Brust setzen und sagen, oh grausamer Gott, warum hast du das gemacht? Fällt dir nichts Besseres ein? So würden es die Samis machen. Ne? Ich sage nur, um das Extrem zu schildern, man sollte lieber sagen, lieber Krishna, wenn es dir gefällt, bitte sorge dafür, dass so und so drei Madhavis sind es. Eine ist, also zwei sind in Lebensgefahr. Also nicht gerade Lebensgefahr, aber in großer Gefahr. Zwei Madhavis. Dass diese beiden Madhavis wieder dazu kommen, hier volle Hingebungsvollen Dienst dazu bringen. Nicht? Man sollte sich gezielt an Krishna wenden, nicht also mit dieser Pistole auf die Brust, sondern wenn es dir gefällt. Das hat Prabhupada uns gelehrt. Als wir fragten ihn, wie können wir darum beten, dass es dir besser geht, Prabhupada, und sagte, wir Krishna, if you so desire, please save Srila Prabhupada. Das haben wir gebeten. Wenn es, if you so desire, wenn es dir gefällt. denn alles ist der unergründliche Plan des Herrn. Manchmal macht Krishna einen Devoten zurückholen wollen. Auch sehr nice. In jedem Fall wichtig und gut, was Krishna tut. Aber trotzdem, wir sollten beten für diese Devotees. Sehr wichtig, also bitte macht das. Ich kenne einen dieser Devotees recht gut, weil ich zu ihr gepredigt habe. Und ich weiß in diesem einen Fall, das ist ein sehr nicer Devotee, hat ein sehr nices Herz und sehr angehaftet an Krishna. Also sollte man in jedem Fall für beten. Das ist sehr eine schwierige Zeit im Krankenhaus. Da braucht man einfach die Hilfe der Devotees und die Gebete. Das ist absolut wichtig. Spürt man auch, wenn man im Krankenhaus liegt. Und man kann sich nicht waschen, nicht duschen. Man kann nicht alleine auf Toilette gehen. Man kann nicht alleine urinieren in diesem Zustand. Man ist hilflos. Und das Krankenhauspersonal hat keine Barmherzigkeit. Wenn man laut Hail Krishna chantet vor lauter Schmerz, dann sagen die, sei ruhig oder wir stopfen dir den Knebel im Mund. Ne? Da ist keine Barmherzigkeit da. Nicht? Und alles schmerzt so sehr, als würde einem die ganzen Zähne auf einmal gezogen werden und man kriegt mit dem Vorschlaghammer eins obendrein auf den Kopf. Also unglaubliche Qual, durch die sie durch müssen. Wir sitzen hier und essen unser Aprikosen-Chutney. Gut. Habe ich das auch gleich wieder bekommen.